Der Hebräerbrief. Damit fangen wir jetzt an. Wie Corny schon sagte, werden wir uns die nächste Zeit damit weiter beschäftigen. Und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig darauf. Da ist so viel Nützliches für uns zu entnehmen, so viel Ermutigendes, ja, und manchmal aber auch ganz deutlich Ermahnendes drin, dass ich hoffe, dass wir in dieser Zeit sehr viel Wegweisung aus Gottes Wort bekommen. Stellen wir uns einmal folgende Situation vor. Es regnet, es ist kalt, es ist ständig neblig und das schon seit Wochen. Unsere Stimmung könnte man wahrscheinlich ähnlich einsilbig beschreiben in dieser Zeit. Dann aber sehen wir plötzlich aus den dichten Wolken einige Strahlen hervorbrechen. Und sie werden immer mehr. Natürlich kommt Freude auf. So ist es mir letzten Montag ergangen, als ich zur Arbeit fuhr und einmal kurz alles hell wurde und dann anschließend die restliche Woche war es wieder alles bewölkt und neblig und trüb. Wie geht es euch dabei? Würden euch diese Strahlen reichen? Oder würdet ihr gerne die Sonne sehen? Zweites Beispiel. Wir waren mal alle klein und haben sicher alle schon einmal abends in unserem Bett gelegen und konnten nicht einschlafen. Die Tür war einigermaßen verschlossen. Man konnte nur durch die Ritze oder durch den Türspalt etwas Licht aus dem Flur sehen. Und sicher hat der ein oder andere mal nach Mama gerufen oder nach Papa. Ja, ich sehe lächelnde Gesichter. Euch ist es auch so ergangen wie mir. Vielleicht erinnert ihr euch auch an eure Kinder oder an eure kleinen Geschwister, die es heute noch so tun. Naja, jedenfalls können wir uns bestimmt daran erinnern, wenn wir dann so im Bett gelegen haben und wir plötzlich gesehen haben, dass das Licht im Türspalt sich verdunkelt hat und wir gehört haben, dass da Schritte waren und wir gehört haben, dass die Stimme der Mutter da war, dann haben wir uns gefreut. Stimmt's? Aber hat uns das gereicht, ihren Schatten zu sehen, ihre Stimme von ferne auf der anderen Seite der Tür zu hören? Oder haben wir uns gewünscht, unsere Eltern kämen zur Tür hinein ins Zimmer und wir dürften sie leibhaftig sehen? Ich denke, die Frage oder diese Antwort würde bei uns allen gleich ausfallen. Natürlich möchten wir nicht nur die Strahlen der Sonne sehen und nicht nur den Schatten unserer Eltern, sondern wir möchten das Echte sehen, die Sonne selbst, unsere Eltern selbst. Und so in etwa beschreibt uns der Hebräerbrief die Situation der gläubigen Juden unter dem alten Bund. Sie haben zwar den Schatten von Jesus Christus wahrnehmen können, in dem Gesetz Gottes haben sie etwas von seiner großen Herrlichkeit ahnen können, aber nicht das Wesen selbst. Den Ursprung davon, den Urheber, den haben sie nicht klar erkennen können. Als ob sie nur einen Schatten gesehen hätten. Die Strahlen von Jesus Christus, sie sind durch die dunkle Zeit als Prophetie zu ihnen gekommen. Angefangen von Mose und immer weiter. Schatten von Christus kamen durch das Gesetz mit all seinen Vorschriften, zum Beispiel zur Reinigung und zur Opferung. Aber das Wesen davon, nämlich Christus selbst, kannten sie nicht. Und wir lesen an einer Stelle, die Propheten hätten gerne die Auflösung gesehen. Sie hätten gerne das Echte gesehen, was sich dahinter verbirgt. Wie geht's weiter? Wenn jetzt plötzlich ein Schatten kommt und ich erwarte sehnsüchtig meinen Vater und ich sehe am Schatten, boah, das muss mein Vater sein, dann möchte ich ihn selber sehen. Dann möchte ich, dass der Schatten einmal aufhört und der Vater persönlich dasteht. Ist doch so. Der Schatten reicht uns nicht. Einfach die Sonnenstrahlen an sich reichen uns nicht. Wir möchten das Ursprüngliche, das Leibhaftige, das Wesen davon möchten wir sehen. Und so haben sich auch die Propheten im Alten Testament, als sie all diese Herrlichkeiten so im Ansatz erkennen konnten und gemerkt haben, boah, da kommt noch was. Das wird so herrlich. Ich sehe schon im Anfang in dem Gesetz Gottes und in den ganzen prophetischen Aussagen, da steckt so viel dahinter, da muss was ganz Großartiges kommen. Aber sie konnten es nicht entschlüsseln. Sie konnten das Geheimnis nicht entziffern. Und dann kam der Tag, wo Gott sich offenbart hat, in seinem Sohn. Und der Hebräerbriefschreiber, wenn wir den mal aufschlagen, da können wir in Kapitel 8, in den Versen 5 und 6, können wir hier eine zentrale Aussage sehen. Diese, die Priester nach dem alttestamentlichen Gesetz, dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Sie wussten, es gibt ein Original. Das, was wir hier haben, als Opferdienst, an den ganzen Vorschriften, alles, was Gott uns hier gegeben hat durch Mose, das ist ein Modell. Es ist ein Abbild. Und ich denke, in der Schule haben wir alle schon mal ein Modell gezeichnet. Und manche machen das auf der Arbeit täglich, dass sie ein Modell anfertigen. Schriftlich, am Computer oder auch durch Modellbau. Aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass ein Modell immer nur ein lückenhaftes Abbild ist von dem Original. Es gibt kein Modell, das 100% perfekt ist, das alle Eigenschaften enthält. Stimmt doch, oder? Ein Modell ist immer nur ein Auszug von einem großen Ganzen. Stückweise Wiedergabe. Und das Wesentliche zu zeigen, in welche Richtung es geht. Ich denke, Familie Pet beschäftigt sich derzeit viel mit Modellzeichnungen vom Haus. Ja, vielleicht in 2D. Vielleicht hast du dir auch schon mal die Mühe gemacht, Andi, das irgendwo in ein Zeichenprogramm zu setzen, das in 3D zu sehen. Dann ist die Vorstellungskraft noch größer. Bei ganz großen Objekten werden sogar Modellbauten angefertigt, bei ganz wichtigen, dass man weiß, wie sich das einfügt in eine Stadtgestaltung, in eine Naturlandschaft oder sonst irgendetwas. Aber es ist immer nur ein Auszug, das einen Hauch von der Wirklichkeit wiedergeben kann, wie es aussehen wird oder wie es in Wirklichkeit aussieht. Wenn wir an das Jahr 2018 zurückdenken, haben wir viele Dinge erlebt und manche Dinge haben wir mit Fotografien festgehalten. Wir schauen uns die Fotos an und wissen, oh Mann, da steckt noch so viel Schönes dahinter, was wir erlebt haben. Ja, man kann natürlich auch Videos drehen, da wird noch mehr eingefangen. Aber selbst wenn wir das bewegte Bild sehen, wissen wir, oh, da war noch so viel um mich herum, das können wir hier gar nicht wiedergeben. Das ist überhaupt nicht einzufangen. All diese Eindrücke, der ganze Kontext, in dem wir das erlebt haben, das war so einmalig, das kann man gar nicht wiedergeben. Es ist ein Modell, ein Abzug, ein Abbild. Und so ist das Alte Testament mit all dem, was Gott seinem Volk Israel gezeigt hat. Es ist eine Vorschattung auf das, was Gott noch einmal Herrliches, Wunderbares, Großartiges tun wird. Und die Einzelheiten waren nicht alle bekannt. Ja, Gott hat einige Details verraten in den Prophetien. Aber viele konnten das gar nicht einordnen. Wie geht das denn? vor allem diese Kombination zwischen Juden und Heiden, also Juden und Nichtjuden, wie geht das denn? Wie wird Gott das denn machen? Das war für sie sehr schwer nachvollziehbar. Aber Gott hat es hier gezeigt, dass da was Großartiges kommt. Und er hat Mose gesagt, achte darauf, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Es sollte möglichst genau sein. Sie wussten, das Original ist im Himmel. Es existiert. Und das wird noch irgendwie anders zum Vorschein kommen. Und wir, die wir jetzt viele tausend Jahre später leben, wir haben schon die Bibel, in der aufgezeichnet ist, wie das Ganze zur Wirklichkeit gekommen ist. Wie die Stiftshütte, die damals so ein Vorbild war, wie sie auf die Erde kam. In der Form des Sohnes Gottes. Wunderbar. Konnte sich aber keiner richtig vorstellen. Wir lesen hier in Vers 6. Nun aber hat er, nämlich Jesus Christus, einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Jesus Christus, er hat das zu einer wunderbaren Wirklichkeit geführt, was andere nur ganz schwach erahnen konnten. Noch ein kleines Beispiel. Ich denke besonders die Jüngeren unter uns. Die werden das letztes Jahr am 24. Dezember erlebt haben. Habt ihr wahrscheinlich auch so kleine Verpackungen gehabt, in schönem Geschenkpapier eingeschlagen, mit Schleifchen und noch irgendwas drum und dran. Und ihr wolltet wissen, was ist da drin? Was ist da drin? Geschüttelt, gerüttelt, geklopft, gehört, gefühlt, hart. Dann habt ihr überlegt, Mensch, was habe ich mir eigentlich gewünscht und wie klingt das? Könnte sein. Und keiner von euch war zufrieden mit diesem Abbild. Alle wollten unbedingt wissen, was da wirklich drin ist. Stimmt's? Liebe Eltern, wie schnell haben die Kinder das Geschenkpapier aufgerissen? Ganz gemütlich, langsam, sich Zeit gelassen, nicht? Ich denke, das wenigste Geschenkpapier ist heile geblieben. Das meiste wurde noch irgendwie möglichst schnell auseinandergerissen, um zu gucken, was ist da drin. Der Schatz, das Geheimnis muss gelüftet werden. Und Jesus Christus ist so ein Schatz, so ein herrliches Geschenk, das Gott gelüftet hat. Ein Geheimnis, das im Alten Testament nur wie in einem Geschenkkarton präsentiert wurde. Man konnte schemenhaft erkennen, was Gott beabsichtigt. Aber gelüftet hat Gott das Geheimnis mit Jesus Christus. Die Briefempfänger von diesem Brief, Hebräerbrief, die sind genauso wie der Autor nicht namentlich genannt. Der Brief trägt zwar die Überschrift Hebräerbrief, aber diese Überschrift wurde später hinzugefügt, damit man dem Brief einen Namen gibt. Aber ich würde sagen, die Bezeichnung ist korrekt. Denn wenn man in den Brief hineinschaut, dann lässt der Inhalt des Briefes tatsächlich auf christusgläubige Juden schließen, die hier angesprochen werden. Und wenn man das mit der Geschichte zusammen vergleicht, dann muss das zwischen 50 und 70 nach Christus gewesen sein, dass dieser Brief verfasst wurde und betrifft vermutlich die Situation der Christen, die in Rom gelebt haben, solche wie Aquila und Priscilla, die dann rausgejagt wurden, weil es in Rom Konflikte gab. Die Juden, die strenggläubigen Juden, die sich an das Alte Testament gehalten haben, die haben mit der neuen Lehre von Jesus Christus nichts am Hut haben wollen. Und es gab richtig Stress, es gab Verfolgung, es gab richtig Bedrängnisse. Und das hat der Kaiser damals aus Rom verbannt, hat alle Juden aus Rom verbannt. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass an diese christusgläubige Juden der Brief geschrieben wurde. Denn diese Menschen dort, die haben eine große Schwierigkeit gehabt. Sie wurden von den eigenen Landsleuten verfolgt und gejagt, weil sie an Christus gläubig waren und nicht mehr nur an die Tora geglaubt haben. Sie wurden von den Römern und von den Griechen nicht verstanden und verachtet. Was ist das denn für eine neue Lehre? Ein Jesus, der da wohl geboren wurde, irgendwie gestorben ist und irgendwie doch Gott sein soll, irgendwie alles krude, das ist irgendwie komisch, das ist irgendwie Dummheit, Torheit, sagt Paulus, haben sie es bezeichnet. Und jetzt befinden sich diese christusgläubigen Juden in der schwierigen Situation, dass sie von allen Seiten Druck haben, von niemandem Verständnis haben. Und sie stehen alleine da mit ihrer Ansicht, irgendwo in Italien vermutlich. Und sie kommen innerlich in große Bedrängnisse. Und darauf geht der Hebräerbrief ein und zeigt, dass es für sie auf keinen Fall, unter keinen Umständen, eine Alternative ist, wieder zurück zum Gesetz zu gehen. Dass es für sie unter keinen Umständen richtig ist, wenn sie sich wieder von Christus abwenden und sich einreden lassen, es gibt da noch eine andere Lösung. Christus ist nicht das richtige Opfer, das denkt ihr nur so, das ist gar nicht wirklich so. Unter keinen Umständen sollt ihr diesen Gedanken Raum geben. Es gibt nur Christus, der gültig, ein gültiges Opfer, ein Opfer sein kann. Und der Hebräerbrief, der legt lang und breit und ausführlich dar, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist und das Opfer ist, das Gültigkeit hat. Dass Jesus Christus wirklich das gültige Opfer ist, das auch die Erfüllung all der anderen Opfer bewirkt. Der Hebräerbrief richtet sich an diese verwirrten Menschen mit einer ganz klaren Botschaft, nämlich, dass Christus das Wesen von dem ist, wo das Alte Testament nur ein Schatten ist. Hört nicht auf Jesus Christus zu vertrauen. Hört nicht auf, allein seinen Grundsätzen zu folgen. Was heißt das? Christus ist das Wesen. Hier im Brief wird sehr ausführlich dargestellt, dass Christus wesentlich mehr ist als sein Schatten. Mose und die Engel und die ganzen Propheten, die im Alten Testament erwähnt werden, sie haben durchaus eine sehr, sehr wichtige Botschaft mitgeteilt, eine sehr wichtige Botschaft von Gott verkündet. Aber es waren nur Schatten. Christus' Botschaft ist umso bedeutender, weil sich in ihm alles erfüllt. Die ganzen Reinigungs- und Opfervorschriften hatten sehr wohl eine wichtige Bedeutung, weil sie alle zu der Opferung geführt haben, wo die Sünden des Menschen mit Tierblut, welches durch das Opfer geflossen ist, zugedeckt wurden. Und wie wir schon im letzten Seminar eine sehr wichtige Aussage gehört haben, ist, dass Gott hat damals den Juden durch diese Opferung, durch das Fließen dieses Blutes, eine Zusage gegeben, dass dadurch Vergebung kommen wird. Und wenn wir im Neuen Testament hineinschauen, in den Römerbrief und in den Hebräerbrief, dann wird rückblickend gesagt, dass alle diese Sünden, die damals geschehen sind und durch die Opferung von Tieren zugedeckt wurden, dass diese Sünden an der Stelle nicht vergeben wurden, sondern aufbewahrt wurden bis zum Tod Jesu Christi, wodurch endgültige Vergebung geschehen ist. Das Tierblut kann niemals mit Gott versöhnen. Das Tierblut kann niemals Sünden vergeben. Gott hat das eingesetzt, damit es zugedeckt wird. Und die Menschen, die an die Vergebung geglaubt haben, die Gott ihnen zugesichert hat, die haben auch die Vergebung bekommen. In Christus. Durch den Tod Jesu Christi, der später auch für diese Sünden gestorben ist. All das, was vorher war, ist ein Schatten auf Christus und wird bildlich in verschiedenen Ritualen und Handlungen dargestellt, damit wir verstehen können, wer ist Jesus Christus? Welche Eigenschaften hat er? Was hat er alles für uns getan? Was bedeutet sein Opfertod für uns eigentlich? All diese Facetten werden uns im Alten Testament schemenhaft dargestellt, bildlich dargestellt und in Christus aufgelöst, erfüllt. Das Geheimnis wird gelüftet. In ihm erfolgt die Erfüllung. Das Wesen, das Gott im Alten Testament eben auf diese vielfältige Weise vorschattet, das ist sein Sohn selbst, Jesus Christus. So wie wir vorhin in dem Beispiel gesagt haben, die Strahlen, die durch die Wolken kommen, sind ein Bote davon oder ein Zeuge davon, dass da mehr ist, dass da eine Sonne ist. Wenn ein Schatten kommt, ist das ein Zeuge davon, dass da ein Wesen ist, das sich bewegt, dass da irgendetwas ist. Und so hat auch das Alte Testament, hat Gott durch das Alte Testament vorgeschattet auf Christus. Ja, der gesamte Sinai-Bund mit dem Volk Israel ist so ein vorauseilender Schatten, der die ganze Menschheit darauf vorbereiten sollte, was das Heil in Jesus Christus wird. Und der Hebräerbrief, der zeigt mit seinen vielen Vergleichen zum Alten Testament auf, um wie viel besser, um wie viel höher der Dienst des Christus ist. Dass Christus nämlich eine ganz mächtige Steigerung ist von diesem wertvollen Dienst im Alten Bund. Christus hat die Eigenschaft, ewig zu sein, perfekt rein zu sein, vollkommen zu sein, allmächtig zu sein. Und der Dienst so eines perfekten, reinen, vollkommenen, ewigen Opfers hat auch eine entsprechende Wirkung. Die Vorschattung im Alten Testament, nämlich der Opferdienst durch Priester mit Tierblut, sie konnten das nur ansatzweise darstellen. Denn diese Opfer waren nur zeitlich. Der Priester, er konnte nicht ewig seinen Dienst tun. Er wurde durch den Tod gehindert, ewig zu bleiben. Der Priester konnte nicht oder durfte nicht opfern, bevor er nicht für seine eigenen Sünden geopfert hat. Und erst dann durfte er für das Volk Fürbitte tun. Also er war unperfekt. Das Blut der Tiere war Tierblut. Unperfekt. Und konnte nicht mit Gott wirklich versöhnen. Allein als Jesus Christus sein Leben gegeben hatte, dann konnte er es mit Gott versöhnen. Der Dienst im Alten Testament wurde unvollkommen und in menschlicher Schwachheit getan. Ja, auch die Fürbitte für das ganze Volk, sie konnte nur ein einziges Mal im Jahr durch einen speziellen Priester erfolgen, den Hohenpriester. Er konnte einmal im Jahr ins Allerheiligste in Verbindung mit Gott treten. Durch Jesus Christus haben wir das ganze Jahr über eine Verbindung mit Gott. Das ist ein riesen Fortschritt. Das ist eine riesen Besserung. Das ist eine gewaltige, mächtige Verstärkung von dem, was im Alten Testament gezeigt wird. Stellt euch vor, Kinder, ihr dürftet mit euren Eltern einmal im Jahr reden. Das wäre schon eine Einschränkung, ne? Ja, ihr seht das als Einschränkung, weil ihr eine Flatrate habt bei euren Eltern. Ihr dürft das ganze Jahr über mit ihnen reden. Aber stellt euch vor, ihr hättet nur einen Tag und würdet dann plötzlich ein ganzes Jahr kriegen. Jesus, sein Dienst, eröffnet uns eine himmlische, wunderbare Welt, die so vorher gar nicht zu erahnen war. Ja, Christus musste kommen und sterben, um für uns ein ewig gültiges Opfer zu bewirken, damit die Sünden tatsächlich vor den Augen Gottes zugedeckt werden. Und deshalb kommt der Autor dieses Briefes auch immer wieder, wenn er diese Tatsachen beschreibt, wenn er sie hervorhebt und vergleicht mit dem Alten Testament und zeigt, wie wunderbar Jesus Christus jetzt ist, dann kommt er immer wieder zu dem Punkt und sagt, haltet doch fest an Jesus Christus. Weicht nicht ab. Bleibt im Glauben. Es gibt keine Alternative als Jesus Christus. Wenn wir uns vorstellen, diese christusgläubigen Juden, die von allen Seiten bedrängt wurden, die nach einer Lösung gesucht haben, irgendwie das Leben erträglich zu machen, denen musste der Schreiber hier sagen, hör zu, es gibt keine Alternative zu Christus. Und er begründet ihnen das, dass sie verstehen, ja, wirklich, wenn ihr zurück zum Alten Testament geht, dann macht ihr einen wahnsinnigen Rückschritt. Dann verliert ihr das Wesen. Wenn ihr euch von Christus, demjenigen, der die Lösung ist für all das, was vorher angekündigt wurde, wenn ihr euch von der Lösung verabschiedet, was bleibt euch dann noch übrig? Dann gibt's nichts mehr. Das, was ihr im Alten Testament habt, kann euch nicht erlösen. Das kann euch nicht retten, so sehr ihr euch noch daran haltet. Und wenn ihr euch nach anderen Alternativen umschaut, da ist nirgendwo ein Weg. Haltet an Christus fest. Er ist das einzige Opfer, das mächtig ist, Sünden zu vergeben, das imstande ist, Rettung zu bringen. Christus hat uns eine bessere Hoffnung gebracht, weil Gott dadurch eine Verbindung mit uns aufbaut, eine ungehinderte Verbindung, nicht nur einmal im Jahr. Wir dürfen persönlich mit Gott Gemeinschaft haben. Stellt euch vor, wir müssten zu einem Priester gehen, der dann in unserem Auftrag ein Opfertier darbringt. Und dann müssten wir unsere Hände auf dieses Opfertier legen. Dann würde der Priester für uns beten. Dann würde der Rauch aufsteigen von diesem Opfer. Und wir würden nie persönlich mit Gott Kontakt haben können. Und wir wüssten, dieser Priester, den habe ich auch schon mal irgendwo gesehen, der hat da richtig krumme Sachen gemacht. Der muss selbst Buße tun. Und für den sind auch zig Böcke gestorben. Und wir haben heute eine höchst persönliche Beziehung zu Gott. Eine persönliche Gemeinschaft mit Gott. Das hat Jesus Christus uns geöffnet. Und das will der Schreiber hier den Adressaten klar machen. Die Hoffnung, die ihr in Christus habt, ist eine viel höhere, eine viel bessere, weil ihr nicht hoffen müsst, dass euch irgendwie vergeben wird, irgendwann vergeben wird, sondern die Hoffnung, die ihr habt, die darf schon so weit gehen, dass ihr auf eine ewige, herrliche Beziehung, auf eine ewige Verbindung mit Gott hoffen dürft. Jesus wird euch eines Tages auf ewig mit Gott in Gemeinschaft bringen. Die himmlische Herrlichkeit, das steht euch bevor. Das ist eine überaus größere, herrlichere Hoffnung als die Priester im Alten Testament den Menschen geben konnten. Auch das Erbe der an Christus Glaubenden ist ein viel, viel höheres als der Gesetzestreuen. Nämlich nicht nur Zugehörigkeit zu einem Volk, das irgendwann durch Generationswechsel ganz andere Leute sind, sondern dass wir als Erbe haben, dass wir die himmlische Heimat beim Vater haben dürfen. Ist das nicht eine ganz, ganz starke Steigerung für die Hoffnung, die Gott uns gibt? Das Erbe, das er uns verspricht? Dann sagt der Hebräerbriefschreiber hier noch, und allein in Christus wird es eine Auferstehung geben, wo die Leute nicht anschließend wieder sterben. Es gab früher auch schon Auferstehung, aber die Leute sind alle wieder gestorben. In Christus ist ewiges Leben. Jesus ist der Erstling unter den Auferstandenen, die nicht mehr dem Tod preisgegeben waren, die auf ewig leben werden beim Vater. Das ist eine bessere Auferstehung, als ihr sie von vorher kanntet. Und danach haben viele Juden, darauf haben viele Juden ja gehofft, dass da eine Auferstehung sein wird. Und der Schreiber hier zeigt ihnen, hört mal her, das, was ihr da alles erhofft und denkt, dass es noch irgendwie kommen muss, das hat sich alles in Christus erfüllt. Wenn ihr wieder zurückgeht zu den Anfängen, zu den Verheißungen und von der Erfüllung Abstand nehmt, dann habt ihr nicht die Rettung. Denn allein die Rettung kann allein Jesus Christus geben. Und er sagt das manchmal mit sehr, sehr harten, starken Worten. Die Warnungen, die er ausspricht, die sind ganz klar. Es gibt keine Alternative zu Christus. Und deshalb ruft er immer wieder auf, das Heil in Christus nicht zu ignorieren oder zu verachten. Jesus ist nämlich der einzige Weg, der mit Gott versöhnt und vor seinem Zorn rettet. Ich versuche es mal mit meinen Worten wiederzugeben und die Warnungen, die der Hebräerbrief ausspricht, angesichts dieser wunderbaren Botschaft über Jesus Christus. Man könnte es in etwa so formulieren: Wenn du dich von Christus abwendest, dann wirst du keine Alternative finden. Dann bleibt für dich nur noch das verhängnisvolle Gericht Gottes übrig. Dann wirst du dich in Selbstverblendung nur selbst belügen und doch auf ewig verloren gehen. Verachte das Opfer Jesu Christi nicht. Es gibt kein anderes, das dich retten kann. Weder dein moralisches Leben, noch dein Einhalten von alttestamentlichen Vorschriften, noch dein eifriger Dienst an den Menschen oder ein religiöses Leben werden dich retten oder werden dich näher zu Gott bringen. Wenn du Christus nicht als den einzigen Weg für deine Errettung und Heiligung anerkennst, dann bleibst du alternativlos verloren. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Und ich möchte diese Einführung in den Hebräerbrief abrunden mit einigen Versen aus dem 10. Kapitel, die das nochmal ganz deutlich formulieren. Hebräer 10, die Verse 22 bis 27. Sie zeigen einiges von dem Charakter dieses Briefes auf. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Ich freue mich schon darauf, dass wir in den nächsten Monaten uns dieser wunderbaren Botschaft, so deutlichen Botschaft, intensiver widmen können, dass wir näher darauf eingehen können. Und das, was ich heute nur stichpunktartig so ganz grob umrissen habe, im Detail beleuchten können. Lasst uns dafür beten, dass Gott uns hier wirklich ein Verständnis gibt zu dem Evangelium, dass wir dadurch gegründet werden, gefestigt werden, dass wir einen festen Anker in Christus haben, damit uns nichts aus der Bahn wirft. Dass wir weder auf der einen Seite von Christus abweichen, noch auf der anderen Seite zurück zum Gesetz, sondern dass wir in Christus, allein in Christus, uns festhalten, denn er ist der einzige Weg, das himmlische Ziel zu erreichen.